Der Pfad der Gerechten ist zu beiden Seiten gesäumt mit Freveleien der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer. Gesegnet sei der, der im Namen der Barmherzigkeit und des guten Willens die Schwachen durch das Tal der Dunkelheit geleitet, denn er ist der wahre Hüter seines Bruders und der Retter der verlorenen Kinder. Ich will große Rachetaten an denen vollführen, die da versuchen, meine Brüder zu vergiften und zu vernichten, und mit Grimm werde ich sie strafen, dass sie erfahren sollen, ich sei der Herr, wenn ich meine Rache an ihnen vollstreckt habe.
Und damit herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von den Rittern des Filmgenuss, eurem Filmpodcast von und mit den verdammten Nerds. Ja, die meisten von euch werden den Cold Opener wahrscheinlich erkannt haben. Vielleicht das berühmteste Bibelzitat der Popkultur, oder ziemlich sicher sogar. Und wie die meisten wahrscheinlich auch wissen dürften, so gar nicht existent in der Bibel. Es gibt zwar natürlich dieses Kapitel, heißt das überhaupt so, Ezekiel? Und da steht auch sowas Ähnliches drin, aber... Der Vers, aber so genau wortlaut ist er nicht. Aber bevor wir uns jetzt verlieren, heißen wir euch herzlich willkommen. Ich bin der Arthouse Otto Nicolas Cage und neben mir hockt der Blockbuster Babo,
der Bossi, hallo.
Moin. Ja, ihr habt es vielleicht schon erkannt, die Tonqualität ist nicht so astrein, wie sie bei uns sonst immer ist. Wir sitzen mal wieder im Auto, das haben wir ja schon mal gemacht, nachdem wir in Berlin auf der Nosferatu-Weltpremiere waren. Wir waren gerade im Kino und sitzen im Auto auf dem Weg nach Hause und haben uns gesagt, wisst ihr was, die Autofahrt, die nutzen wir, die dauert nämlich ein bisschen. Wir sind extra woanders hingefahren, denn heute lief ein besonderer Film in einem besonderen Kino. Matze, hol uns doch mal ab.
Ja, wir haben written and directed by Quentin Tarantino, Pulp Fiction. Yeah. Im Kino gesehen, du zum ersten Mal, ne? Deshalb freust du dich auch so.
Also zum ersten Mal im Kino, nicht zum ersten Mal überhaupt, ne?
Achso, ja, ich habe den zum ersten Mal gesehen. Ja, hey. Nein, Quatsch. Also ich habe den zu Corona-Zeiten auch schon mal im Autokino gesehen und auch schon viele Male davor natürlich, ne? Aber so wie wahrscheinlich ja, 99% in diesem Kinosaal, wenn man... so rückblickend die Reaktion in einzelnen Sequenzen betrachtet, ne? Das Kinopublikum war sehr, ja, ist cool geblieben, sage ich mal, ne? Die konnten jetzt irgendwie nicht so richtig überrascht werden, aber wo waren wir? Wir waren in der Filmbühne in Bad Nauheim, schönes, kleines Kino mit Konzept, würde ich sagen. Kein typisches Programmkino, ein kleines Arthouse-Kino, war mal ein Theater, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das sieht man auch so ein bisschen am Saal, aber der Saal ist super modern. Die Leinwand ist sogar ein bisschen so gecurved, ne? Weil ich glaube, die Breite des Raumes gibt es nicht ganz her, dass man da eine CinemaScope-Leinwand in voller Breite reinhängen kann. Deshalb ist sie so ein bisschen gecurved, aber das ist nicht schlimm. Ich war jetzt schon ein paar Mal in diesem Kino. Ich habe da tatsächlich Reservoir Dogs vor ein paar Jahren gesehen, unter anderem. Und jetzt wollte ich mal Niklas fragen, wie fandest du denn so die Atmosphäre, das ganze Prozedere, wie man da in den Film geht? Ja, und den Kinosaal an sich, weil der hat ja auch eine Besonderheit. Es ist ja nicht so hörsaalmäßig aufgebaut, ne? Man sieht schon den ein oder anderen Kopf vor der Leinwand, ne? Aber sag du mal, wie fandest du das, den Kinosaal?
Also ihr kommt da in dieses Kino rein und es sieht aus, wie man sich so ein, was heißt altertümliches Kino, ein Kino aus den, weiß nicht, vielleicht 50er, 60er Jahren vorstellt, ne? Rote Teppiche, rot verkleidete Wände. Alles sehr stilvoll und geschmackvoll eingerichtet. Nicht so wie die modernen Cineplex-Kinos, ne, sondern wirklich, das macht noch was her. Ja, schön mit Stuck an den Wänden und so weiter und so fort. Und du hast es gerade schon gesagt, es ist nicht nur nicht so hörsaalmäßig aufgebaut, dass die Sitzreihen sich immer weiter erheben, je weiter man nach hinten im Saal kommt, sondern du hast überhaupt nicht so herkömmliche Sitzreihen, sondern es gibt so kleine, ja, Sitzinseln, so, weiß ich nicht, so manchmal nur zwei nebeneinander, manchmal vier nebeneinander, manchmal fünf nebeneinander. Sehr viel Beinfreiheit nach vorne und es stehen so kleine Tischchen vor diesen Sesseln, was sehr geil ist, weil dann kannst du deine Cola oder dein Popcorn da auf diesen Tisch legen, musst halt nicht auf dem Schoß balancieren.
Popcorn gibt's ja in dem Kino nicht.
Popcorn gibt's nicht mal. Ja. Aber es gibt nur Getränke. Okay.
Ja, und Nüsse. Nüsse so in Gläsern, sag ich mal. Also das ist auch, wenn ihr irgendwie Popcorn und eine Coke braucht, dann das wird's da jetzt. Also eine Coca-Cola gibt's da nicht. Ne? Die haben schon ein Konzept, glaube ich, dass sie Bio, hat sie jetzt eben zu uns auch gesagt, ne? Bio-Limonaden. Ja. Das ja aber nur mal so nebenbei. Ich wollte eigentlich ja nur mal so ein bisschen das Ambiente und die Atmosphäre hervorheben. Ist nicht so der typischste Arthouse-Style des Arthouse-Kinos, sondern noch einen Ticken Vintage-Retro reingebracht tatsächlich auch. Ne? Und das merkt man schon vom ersten Moment an, vom Reingehen, genau. Ja, und wir haben das Popkultur-Meisterwerk schlechthin, nämlich Pulp Fiction gesehen, wie schon erwähnt, wie schon am Intro, am Cold Opener gehört. Und ja, es war ein Fest, es war eine Freude, ich hatte viel Spaß mit dem Film. Hat auch Spaß gemacht, den zusammenzusehen, ne, mit vielen anderen Leuten drumherum. Das Publikum auch, ja doch, es war schon sehr bunt durchgemischt. Ich habe ein paar viel ältere Leute gesehen, ich habe auch ein paar sehr junge Leute gesehen, aber nicht so einen Altersdurchschnitt, würde ich sagen. Und aber die Bildqualität, muss ich auch sagen, das war jetzt nicht irgendein krasses Remaster oder sowas, ne? Ist ja auch aufgefallen. Sehr viel Körnung, nicht so super knackscharf das Bild. Ich glaube, wenn Tarantino den Film nochmal sich damit nochmal irgendwie in den Schneideraum setzt und ein Remaster, HD-Remaster, neu abgetastetes Remaster machen würde. Ich glaube, das würde helfen. Kann ich jetzt aber nichts zu sagen, so im Genauen. Ich weiß jetzt nicht, was wir da für eine Version gesehen haben und was für Versionen im Umlauf sind. Ich glaube, dieses oder Ende letzten Jahres ist ja auch eine 4K für ein Heimkino erstmalig rausgekommen, ne? Mit einem Schwarz-Weiß-Cover. Vielleicht habt ihr das schon mal irgendwo bei Amazon oder ja, beim Surfen gesehen. Wie fandest du es so, Niklas?
Das ist mir direkt zum Anfang aufgefallen, dass der Film nicht so richtig knackscharf war, wie du so schon gesagt hast, und so eine kleine Körnung hatte. Aber das passt doch irgendwie zu so einem Tarantino-Film. Ne? Ich meine, wir wissen es ja alle, er dreht bis heute auf echtem Film und hat, glaube ich, auch überhaupt kein Interesse daran, digital zu arbeiten. Gut, ich meine, das wird sich auch jetzt nicht mehr lohnen. Er macht ja nur noch einen Film, zumindest angeblich. Ja, jetzt heute Pulp Fiction, ne? Viele halten das natürlich für seinen besten Film. Matthias scheinbar auch. ja, ich habe da jetzt auch nicht viele Einwände. Ich habe den Film jetzt vielleicht gefühlt zum 10. Mal oder so gesehen. Ich werde ihn auch noch 100 Mal in meinem Leben sehen. Aber er ist immer wieder geil, ne? Und das Ding ist, was soll ich euch zu Pulp Fiction sagen? Die Story, wir wissen es alle, es wird nicht linear erzählt. Man muss sich das so ein bisschen selbst zusammensetzen, wie die Handlung da dargeboten wird. Man erkennt es meistens daran, was die Figuren gerade für Gegenstände in den Händen halten oder was sie für Kleidung tragen. So kann man sich so ein bisschen auseinanderfriemeln, wie die Chronologie des Films ist. Aber falls euch das zu sehr den Kopf zerbricht, es gibt auch online so Chroniken, wo der Film dann chronisch dargestellt wird. Ist ganz cool, ganz hilfreich, sich das mal anzuschauen. Aber worum geht's? Es geht ja hauptsächlich darum, dass wir die beiden Mafiosi Jules Winfield und Vincent Vega bei der Arbeit beobachten dürfen. Ja, die einfach, ich sag mal so, die Drecksarbeit für ihren Chef Marcellus Wallace erledigen. Also Jules Winfield, Samuel Jackson und Vincent Vega, John Travolta, der damit so ein kleines Revival in seiner Karriere hatte. Davor hat er irgendwie ein paar ungünstige Entscheidungen getroffen.
Also in den 80ern war John Travolta fast gar nicht existent im Hollywood-Business, bis auf irgendwie, guck mal, wer da spricht oder so, ne? Er ist ja als großer Musical-Tanzstar oder tanzender Star in Erscheinung getreten. Und ich glaube, in den 80ern ist das alles so ein bisschen abgeebbt. Und Tarantino hat ihm, ne, das wolltest du gerade sagen, Tarantino hat ihm ja quasi zu der zweiten Karriere, zum Karriere-Comeback mit dieser berühmten Tanzszene dann verholfen. Ne?
Ja, so ganz ist er ohne Tanz nicht davon gekommen, ja. Genau.
Genau. Welche ja komplett improvisiert war, habe ich zuletzt auch irgendwo gelesen. Ja,
ja, ich habe zumindest gelesen, dass Uma Thurman als Mia Wallace und er das wohl ohne Proben zumindest auf jeden genau. Fall so ja. genau auf den, ja. Ja, auf den Dancefloor gesmashed haben. Ja. Also es liegt wohl nahe, dass sie nicht wirklich ein Skript hatten. So, er hat wahrscheinlich gesagt, so ja, mach das einfach mal irgendwie und dann haben sie es einfach mal eben durchgezogen. Ja, auf jeden Fall krass. Na jedenfalls, Tarantino sagt selbst, er wolle oder er hat mit diesem Film die drei größten Klischees miteinander verweben wollen, die man angeblich schon 1 Milliarde Mal im Kino gesehen hat. Ich jetzt ehrlicherweise nicht, weil ich habe diese ganzen ja, Krimi- und Mafia-Filme aus den 30er Jahren oder weiß nicht, 50er Jahren von mir aus auch nicht gesehen. Aber Tarantino war ja Videothekar, ja, und der hat wahrscheinlich die ganze Videothek, die Video-Archives, wo er gearbeitet hat, 2-3 Mal auf links gedreht und hat die Filme dann alle 20 Mal gesehen. Und da sagte er, es sind ihm drei Sachen immer wieder über den Weg gelaufen. Und zwar die Gangster auf dem Weg zur Arbeit. Der eine Gangster, der die Frau seines Chefs bespaßen muss. Und der Boxer, der in einem Kampf zu Boden gehen soll, es aber nicht tut. Entgegen der Absprache. Und daraus hat er jetzt einen Film gestrickt. Oder hat er vor 30 Jahren eher einen Film gestrickt. Namens Pulp Fiction. Der trägt seinen Namen deshalb, weil diese Bücher, auf denen die Filme basierten, diese Mafia-Filme aus den 20er, 30er Jahren, immer auf so richtig billigem Scheißpapier gedruckt waren und die deswegen im Englischen ja, diesen leicht abfälligen Titel Pulp Fiction, was so ein bisschen Schundliteratur bedeutet, bekommen haben. Ja.
Darf ich was fragen? Das heißt aber nicht, dass es so, dass sie inhaltlich schlecht sind. Also ich dachte immer, es geht hier so um Groschenromane, dass ich das oft so, ja, schlecht geschrieben, schnell geschrieben, kurze, dreckige Geschichten, sage ich jetzt mal. Ne? Also worauf, vielleicht habe ich es jetzt falsch verstanden, kannst du mich vielleicht nochmal abholen gerade.
Also zum einen gab es wohl wirklich dieses charakteristisch schlechte Papier, vielleicht so dünnes Papier, was so einfach billig war. Mhm. Ja, und wenn Tarantino schon sagt, das hast du alles in diesen Filmen schon noch und nöcher gesehen, dann weist das vielleicht auch darauf hin, dass das dann irgendwann so festgefahrene Klischees waren, dass vielleicht dann die Geschichten auch inhaltlich nicht mehr so geil waren. Was inhaltlich aber doch geil ist, ist dann dieser Film, der daraus entstanden ist. Was dann natürlich auch dazu führt, dass Tarantino hier mal wieder links und rechts Zitate droppt, also popkulturelle Zitate. Du kennst doch diese Szene zum Beispiel, wo Marcellus Wallace über die Straße läuft und Butch in seinem Auto sitzen sieht. Was da zitiert wird, ist ja auch klar, oder?
Nee, da ganz und gar nicht gerade. Also Bruce Willis singt so ein bisschen vor sich her, ne? Aber ich weiß jetzt nicht, ne? Da stehe ich auf dem Schlauch.
Also die Szene, der Hauptcharakter fährt im Auto auf eine Ampel zu und auf einmal läuft der Chef vorbei. Das ist so fast Frame für Frame aus Psycho genommen worden. Ja, ja. Als, wie hieß sie denn nochmal, die Hauptdarstellerin? Janet Leigh, aber wie hieß sie im Film? Ey, das fällt mir gerade gar nicht mehr ein. Aber sie auf jeden Fall, sie verpisst sich aus der Stadt mit irgendwie, weiß ich nicht, 20.000, 30.000 ja. Dollar und ihr Chef erwischt sie dabei. Ja, ja gut, Tarantino hat es dann natürlich wieder ein bisschen übertrieben und das Ganze ein bisschen blutiger ausgehen lassen als im Psycho. Aber ja, diese Szene ist 1:1 quasi aus Psycho übernommen. Wo wir gerade von Szenen sprechen, hast du in dem Film irgendeine Lieblingsszene oder ein Lieblingskapitel? Der Film ist ja in mehrere Kapitel unterteilt.
Also ohne jetzt zu lange darüber nachzudenken, das kann ich dem, was wir eben schon gesagt haben, die berühmte Tanzszene in Jackrabbit Slims, das ist so nicht nur meine liebste, also wahrscheinlich meine liebste Hollywood-Film-Tanzszene, sondern auch meine liebste Szene im Film. Ist mir gerade eben im Kino auch nochmal so aufgefallen, wie sehr ich die genossen habe, wie cool ich den Tanzstil, den Rhythmus von den beiden finde, wie gut sie geschnitten ist. Ja, aber an sich, es sind auch viele kleine Momente. Habe ich dir eben auf dem Weg zum Auto auch gesagt, ne? Ich liebe es, wie Jules, also Sam Jackson, John Travolta erklärt, was ein Pilot ist, ein Serienpilot, ne? Also die erste Folge einer Serie und die Art und Weise, wie er das spielt, wie er ihm das erklärt. Es wirkt gar nicht wie abgelesen, wie auswendig gelernter Text, sondern selbst in der Synchro, würde ich sagen, kommt es so spontan rüber und so lässig. Liebe ich einfach so diesen Dialog, diese einzelnen Dialogzeilen auch. Zur Synchro kann ich gleich auch nochmal was, aber was ist denn deine Lieblingsszene?
Also meine Lieblingsszenen müssen wohl wirklich die sein, wo der Dialog zum Tragen kommt. Und das ist meiner Meinung nach hauptsächlich dann der Fall auch, wie du schon gesagt hast, wenn Jules und Vince einfach nur im Auto sitzen und sich unterhalten. Zum Beispiel der Anfang des Films, ja. Vince Vega erzählt von seiner Zeit in Amsterdam. Auch das natürlich sehr persönlich motiviert, ne? Tarantino hat ja Pulp Fiction, oder zumindest zum größten Teil, auch in Amsterdam geschrieben, als er da für einen Monat, glaube ich, sich einquartiert hat. Weil er hat sich ja nach Reservoir Dogs so eine mehrmonatige Weltreise gegönnt, auch um Inspiration zu finden und so. Und da hat er dann in Amsterdam gelebt. Und all diese Beobachtungen, die Quentin Tarantino da selbst gemacht hat, hat er dann quasi durch Vincent Vega in diesen Film eingeflochten. Also dieses, boah, die Europäer sind so ekelhaft, die dippen ihre Fritten in Mayo und so. Das machen die Amis ja wirklich nicht.
Das ist so geil. Ich lieb Mayo. Mayo Pommes. Ich brauche da gar keinen Ketchup für.
Also ich wähle immer Mayo über Ketchup bei Pommes, ey. Ja, und die Bonnie-Situation finde ich tatsächlich auch ziemlich geil. Auch da hat Tarantino sich ja selbst auch einen kleinen Part verpasst. Das hat er ja früher öfter gemacht als zuletzt, ne? Also auch in Reservoir Dogs hat er ja eine Rolle und bekommt Screentime. Pulp Fiction jetzt ebenfalls. Das ist dann immer weniger geworden. Das hat sich dann am Ende quasi ein bisschen wie bei Hitchcock selbst auf so Cameos reduziert. Ne? Zum Beispiel in Inglourious Basterds ist er einer von den Nazis, die da skalpiert werden. Oder in Django Unchained ist er dieser eine dumme Hillbilly da, der in die Luft gejagt wird. Sowas, ne? Du hast es selber schon gesagt, ne? Das wirkt einfach so geil improvisiert. Und wir wissen alle, es liegt einfach nur daran, dass Tarantino Dialoge schreiben kann wie kein zweiter, ey. Das oft kopiert und nie erreicht, diese Art, wie er Dialoge schreibt, so als wäre es wirklich aus dem Leben gegriffen. Weil das Ding ist ja, man würde wahrscheinlich denken, so dass irgendwelche Mafia-Schergen da, wenn die zur Arbeit fahren, um irgendwelche Leute abzuknallen, irgendwelche krassen Gespräche führen. Aber es sind doch im Endeffekt auch nur Leute wie du und ich, so, ja. Die erzählen sich dann halt, ja, wie war es denn im Urlaub? Wie nennt man denn einen Quarter Pounder mit Cheese in Paris, ne? In Frankreich. Royal mit Käse, wegen des metrischen Systems, ey. Ah, es ist einfach alles so herrlich, ey.
Tarantino schafft es halt, seine Figuren so zu schreiben und so zu entwickeln, anzulegen, dass sie halt wirklich eine Geschichte haben, ne? Also, dass sie wirklich, dass man also so das Gefühl dafür kriegt, okay, die haben Hobbys, die kennen sich in ihrer Welt aus oder die Welt, die existiert halt, ne? Also das auch nochmal das Beispiel mit dem, ich erkläre dir, wie ein Serienpilot funktioniert. Das heißt ja eigentlich nur, dass die Figur von Samuel L. Jackson, dass die das ja auch weiß. Also das existiert ja auch in deren Welt. Und warum auch so unerklärt lassen, wenn man dem Ganzen halt auch so ein bisschen Luft und Raum zum Atmen geben kann? Ich meine, für den Story-Arc von Butch, ne, also The Golden Watch, ne, also die Goldene Uhr stand, glaube ich, im Kapitel. Dafür gibt es ja dann auch sogar einen extra Prolog, bei dem wir den Jungen oder den Bruce Willis, den Butch, als Kind sehen und er eben diese ganze Story erzählt bekommt von Christopher Walken. Und so großartig gespielt, auch nur ein überstilisierter Cameo eigentlich, ne? Captain Coons. Und was mir auch hier im Kino zum ersten Mal so aufgefallen ist, eine Info, die eigentlich total nebensächlich ist, wo sich keiner irgendwie groß was denken würde, aber bei dem Story-Arc ist es ja so, dass Bruce Willis Butch eigentlich in welcher Runde, weißt du es noch? Geht sein Arsch zu Boden? In der fünften, ganz genau. Siehst du, das ist die Frage, die ich mir, die Quizfrage, die ich dir stellen wollte. Die ist mir gerade spontan wieder eingefallen. Genau, sein Arsch soll in der fünften zu Boden gehen und das macht er natürlich nicht. Er hat seine eigene Wette am Laufen mit anderen Buchmachern. Und Captain Coons erzählt ja diese Lebensgeschichte und da heißt es, seine Familie kommt aus Knoxville, Tennessee. Und später, nachdem der ganze Coup gelaufen ist, sagt Bruce Willis, ja auch, dass er mit seiner Fabienne abhauen will. Und zwar wohin? Nach Knoxville. Und wenn es... Ich meine, im Prolog muss diese Info nicht kommen, ne? Das muss Christopher Walken, muss das ja nicht erklären. Aber es gibt so, es gibt dem Ganzen ja so ein bisschen mehr Tiefe dann tatsächlich. Und das ist mir jetzt gerade im Film beim Gucken im Kino zum ersten Mal aufgefallen, dass das so, dass diese Verbindung einfach da ist. Und wir wissen, okay, er will in seine Heimat, dahin, wo seine Familie herkommt. Und dass er ja auch ein sehr, ja, wahrscheinlich so militärisch-patriotischer Typ ist, ne? Vielleicht war er selbst sogar beim Militär, ne? Ist eigentlich davon auszugehen. Gedanken, die ich mir vorher auch noch nie gemacht habe. Ja.
Weißt du nicht, warum die alle nach Knoxville wollen?
Nee, weiß ich nicht.
Das ist wieder eine Hommage, weil Quentin Tarantino wurde in Knoxville geboren.
Aha.
Ja, ja. Also ja, wir wissen alle, die Stadt seiner Liebe ist natürlich Los Angeles, weil er ja da ja auch aufgewachsen ist und so, aber er wurde eigentlich in Knoxville geboren. Auch das wieder natürlich...
Guck an, eine Selbstreferenz irgendwo, so eine persönliche Referenz fast schon, ne?
Ja, ein Verweis auf die eigene Biografie. Und ja. Du hast auch gerade wieder einiges von Verbindungen gesagt, das ist ja auch wieder krass. Also Tarantino, ich glaube, er hat hier zum ersten Mal so richtig angefangen, sein eigenes Tarantino übrigens... Tarantino, vielleicht der geilste Nachname aller Zeiten, Alter. Also Quentin Tarantino, ey, das... Klingt selber schon wie so ein Charakter, ey.
Ich hab's ja eben gesagt, written and directed by Quentin Tarantino, das geht runter wie Wasser, wie Öl. Wie Öl geht's runter. Das ist schon, das ist ein, das ist so wie Made in Germany. Das
Oder?
Ja, Mann, safe, ey. Da gab's übrigens auch Ärger, ne? Also, ganz am Ende, oder ganz am Anfang, ich weiß gar nicht, steht ja auch eigentlich Story bei Quentin Tarantino und Roger Avery und die beiden hatten ja so ein bisschen Ärger darum. Wer da jetzt welchen Anteil bekommt. Weil Quentin Tarantino wollte eigentlich nur einen dieser ganzen Handlungsstränge verfassen. Und Roger Avery sollte den zweiten verfassen. Und für den dritten haben sie ja nicht einen anderen Autoren gesucht. Aber da sie keinen gefunden haben, musste der Tarantino dann auch den übernehmen. Und den Credit wollte er, also den Credit für die Story wollte er Avery am Ende gar nicht mehr geben. Er wollte ihn nur noch als Inspiration quasi nennen. Und da hat Avery gesagt, nee, Freundchen, so läuft das nicht. Ich habe da auch dran mitgeschrieben, jetzt gönn mir mal Credits, where Credits do und so. Nee, was soll ich eigentlich sagen wollte? Genau, Tarantino hat ihr zum ersten Mal so richtig auch sein eigenes Tarantino-Verse eingeführt, ne? Also wir haben hier Red Apple Zigaretten, ja, Big Kahuna Burger haben wir hier. Und wir haben hier auch ein paar Verstrickungen zu seinen anderen Filmen, weil... In Reservoir Dogs haben wir schon einen sogenannten Vic Vega, das ist der Bruder von Vince Vega. Und wir haben Captain Coons. Und in Django Unchained wird ein Steckbrief vorgelesen, auf dem ein sogenannter Crazy Craig Coons draufsteht. Wanted Dead or Alive, das heißt, auch die Vorfahren von Captain Coons hatten schon so ein bisschen Scheiße am Stecken. Ja, das ist geil, ne? Ja, ich lieb's einfach, wie Tarantino sich da so ein eigenes Universum mit eigenen Marken aufgebaut hat. Du hast vorhin gesagt, du hast vor ein paar Wochen dein Pulp Fiction T-Shirt leider aussortieren müssen, weil da ein Loch drin war. Und mir ist heute wieder eingefallen, dass ich mir eigentlich immer schon mal so ein Red Apple Zigaretten T-Shirt gönnen wollte. Mhm. Und ein Pulp Fiction Shirt. Und eigentlich auch dieses Shirt, was Vincent Vega am Ende trägt. Dieses UC Santa Cruz Banana irgendwas, ey.
Ja, es gab auch eine Zeit so, ja, es ist schon ein paar Jahre her, als ich Abi gemacht habe, weiß ich noch, jeder wollte ein Bad Motherfucker Portemonnaie haben.
Ey, das habe ich mir vorhin gedacht, ich benutze mein Portemonnaie seit 10 Jahren, es wird Zeit für ein neues und ich glaube, ich gönne mir das jetzt auch, ey.
Das Bad Motherfucker Portemonnaie, ja, das ist eigentlich, ich habe es mal in der Hand gehabt, es war aber super billig. Es war so Kunstleder und super dünn. Wie gesagt, es ist aber auch schon ein paar Jahre her. Vielleicht gibt es mittlerweile geilere Merch-Versionen davon. Dieses Teil, was der Kollege damals nicht bestellt hat, ich glaube bei Amazon, das war nicht so gut.
Ich habe auch eine Frage an dich. Wie gesagt, wir haben den Film ja beide jetzt schon häufiger gesehen. Ist dir heute irgendwas im Film aufgefallen, was dir vorher vielleicht noch nicht so richtig aufgefallen ist?
Ja, also dass eigentlich schon so jeder Storystrang tatsächlich durch irgendwie so ein Duo auf der Leinwand bestimmt wird, ne? Das ist zwar total offensichtlich, aber mir ist das heute irgendwie so besonders ins Auge gestochen. Und dass Butch sehr angezogen wird von ausländischen Frauen, sage ich mal. Ne? Also es sind die ausländischen, hier so die Puerto Ricanerin oder Latina, ne? Und,
Kolumbianer.
Oder Kolumbianerin.
Esmeralda
Davila Loc. Irgendwie Lobos, irgendwie so, ja. Und wie heißt nochmal die, wie heißt nochmal Honey, Pumpkin, wie heißt nochmal Pumpkin, wie heißt sie nochmal? Yolanda. Yolanda. Ist auch so geil Yolanda eigentlich. Cool, ja, 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 das ist echt. Ja, also diese Dualität, das ist schon interessant auf jeden Fall, ne? Dass die Szenen, wie ich schon gesagt habe, eben von zwei Main-Character dominiert werden. Zweimal so eine Art Bonnie und Clyde. Und zweimal, ach so, genau, das wollte ich eben nochmal, genau, die Synchro ist mir jetzt auch so sehr bewusst. Man hört ja immer, man hört es ja immer wieder und macht sich keine großen Gedanken dabei, aber Thomas Danneberg halt, ne, als John Travolta, großartig, ne. Der hat ihn oft gesprochen, viele Male. Ich überlege gerade, eigentlich war es schon so Stammsprecher, ne, für John Travolta. Aber hier im Film auch besonders gut, gefiel mir echt gut. Du bist ja, glaube ich, Fan von der OV, hast du gesagt, ne? Bevor wir den Film gestartet haben. Ich muss auch sagen, Ezekiel 2517, das höre ich. Also auch dieser ganze Situation da in der Wohnung oben, ne, wo er das zum ersten Mal vorträgt. I double dare you und so, ne? Das ist schon im Englischen, kommt schon geiler.
Ich bin ein großer Fan der deutschen Synchro. Ich halte das für eine eigene Kunstform. Aber gerade so bei Tarantino, ey, und seinen Filmen, die sehe ich doch gerne so, wie er sie geschaffen hat. Außer in Glorious Bastards. Mhm. Weil da muss ich sagen, ich sehe es nicht ein, warum sich ein paar Nazis auf Englisch unterhalten. Ja, das ergibt okay. In der Synchro einfach viel mehr Sinn. Nee, ich finde die Synchro auch geil eigentlich. Ich liebe natürlich die Stimme von Mr. Wolf hier. Mhm. Die Hausstimme von Robert De Niro auch. Ne? Ich weiß gerade gar nicht, wie der gute Herr heißt.
Brückner. Christian Brückner meine ich, ja.
Ja, der hat eine geile Stimme natürlich. Ich wünschte allerdings, dass wir für Samuel Jackson nicht Helmut Krauss hätten, sondern die Stimme, die er heutzutage immer hat. Mhm. Die er auch in den nachfolgenden Tarantino-Filmen, in denen er mitspielte, schon hatte. Oder dann wieder hatte. Nee, aber wie gesagt, also das ist einfach reine Geschmackssache. Ne? Du hast vorhin noch was gesagt zur die Figurendynamik zwischen Jules und Vincent, ne? Was dir auch aufgefallen ist heute.
Ja, tatsächlich. Also ich meine, das wird ja schon in der ersten Sequenz, in der ersten Szene sehr deutlich. John Travolta, Vince, also er ist ja schon ein einfacher Typ. Wie habe ich das eben gesagt? Altmodisch. Er ist eher so der altmodische Typ. Er weiß nicht, was ein Fernsehpilot ist. Mit eigener Aussage, Zitat, ich gucke kein Fern. Ne? Also ich gucke kein Fernsehen. Er glaubt nicht an Gott und an Wunder. Er glaubt nicht an Gott und an Wunder, das kommt auch noch. Genau, das kommt ja im späteren Verlauf dann tatsächlich. Ne? Diese genau das, was Vince eben schon beeindruckt hat. Er sagt es, glaube ich, auch. Ne? Das, was er da gesehen hat, hat ihn beeindruckt, dass die Kugeln da durch sie hindurchgehen. Und Jules eben hier klar der, ich sag mal, spirituellere Typ. So, ne? Das ist ja tatsächlich auch so das, was wir jetzt, wo wir die Chance haben, als Zuschauer zu interpretieren, ne? Und auch zu erkennen im ersten Moment. Dinge, über die ich mir vorher wahrscheinlich oder früheren Male, wo ich den Film gesehen habe, nie Gedanken drüber gemacht habe. Und jetzt eben dann doch schon ein bisschen. Und ja.
Ja, generell ist, ich glaube, Vince ist eher so der einfachere Typ, weißt du, so der auch hier mal einen Schuss Heroin und da mal vielleicht einen Joint so und der geht einfach so mit dem Flow. Ja. Der macht sich keine Gedanken so über das größere Ganze und oder das große Ganze. Und Jules, wie gesagt, ne, der denkt über das Leben nach und über Glauben und über Wunder und so. Und was das eigentlich alles für einen Sinn macht. Und Vincent, wie gesagt, der, für den sind das einfach alles Jobs und der macht es halt und dann guckt er mal, was als nächstes auf ihn zukommt.
So wie die Kapitel ja gestrickt sind, ne, wissen wir ja jetzt tatsächlich, also dass er ausgestiegen ist. Vince und Marcellus Wallace warten auf Butch in seinem Apartment, ne, und Jules fehlt ja. Und das ist ja in der Chronologie, kommt das ganz zum Schluss. Sprich, er ist wirklich ausgestiegen, wie er es gesagt hat. Ne? Das hat ihn beeindruckt, er hat ein Wunder gesehen. Und das bewegt hier diesen mordenden Gangster tatsächlich dazu, diesen predigenden mordenden Gangster, bewegt es dazu, auszusteigen, ne? Sein Leben zu überdenken. Ja.
Ja, auf jeden Fall steckt auf jeden Fall mehr hinter, als man vielleicht auf den ersten Blick glauben mag. Ja. Was mir heute im Kino aufgefallen ist, ich weiß gar nicht, warum ich da vorher nie drauf geachtet habe.
Dass Jules eine Perücke trägt oder was?
dass beide eine Perücke tragen, ich weiß gar nicht, sind das die echten Haare von John Travolta? Ich glaube eigentlich nicht. Ey. Also heutzutage ist er ja stolzer Glatzenträger, ne? Aber wie es damals war, weiß ich gar nicht. Ja. Naja, anywho, mir ist heute zum ersten Mal ein bisschen aufgefallen, dass es immer wieder im Film vorkommt, dass irgendwelche Leute auf dem Scheißhaus sitzen und dann so in Situationen reinkommen. Das ist so, als sie in der Wohnung sind, hockt da ein so ein Atze auf dem Klo und kommt dann raus und will sie erschießen und alle Kugeln fliegen daneben. Das ist das eben besagte Wunder. Dann haben wir Vincent Vega, der in der Wohnung von Butch auf ihn wartet und vom Kacken wiederkommt und dann wird er von Butch umgebracht, der sich gerade einfach nur so Hot Pockets oder so im Toaster machen wollte und dann auf einmal diese Uzi oder was das da ist auf seinem Kitchen Counter sieht und denkt, okay, hier ist doch irgendeiner, also von mir ist sie nicht. Dann ist es wieder Vincent Vega ganz am Ende des Films, als die im Restaurant in diesem Diner hocken und Yolanda und Ringo diesen Überfall machen. Auch da ist Vincent Vega wieder auf dem Scheißhaus und platzt dann wieder in diese Situation rein. Und nochmal Vincent Vega, als er nämlich mit Mia Wallace bei ihr und Marcellus Wallace zu Hause ist und Mia Wallace sich so eine Line von ihm reinzieht, die sie eigentlich für Koks hielt, aber es war halt Heroin und sich dann eine Überdosis reinzieht. Auch da hat er im Badezimmer gechillt und kommt dann rein und findet sie da so vor. Das ist übrigens auch eine der geilsten Szenen eigentlich des Films, wo die so zu Lance nach Hause fahren.
Der Monolog im Badezimmer ist auch geil. Die Kameraperspektive, wie er mit seinem Ich im Spiegelbild spricht und so und sich selber davon überzeugen muss, nein, du fährst jetzt nach Hause, scheiß drauf, ein Drink, sei ein Mann.
Trink ihn schnell.
Ja, trink ihn schnell, fick nicht mit der Frau von deinem Boss. Und ist dir aufgefallen, Vince liest dasselbe Buch beim Scheißen, ne?
Echt?
Ja. Blue Madam, irgendwas steht da drauf, ich weiß es nicht. Das ist aber dasselbe Buch, ja. Mit dem er auch, mit dem Buch stirbt er auch in der Hand, ne?
Ach geil, okay, er hat immer so ein kleines Büchlein dabei. Ja. Vielleicht ist da jemand, der viel Zeit auf der Toilette verbringt, wer weiß doch schon so genau.
Das kleine Medizinbuch.
Nein, das war's nicht. Oh, das kleine schwarze Buch. Nee. Was ich auch interessant finde, ist die Figur Butch, gespielt von Bruce Willis. Ja. Weil der ist, ja wie gesagt, der Boxer, der zu Boden gehen soll, aber der eigentlich seinen eigenen Deal schiebt, weil er mit Buchhaltern darauf gewettet hat, dass er den anderen Typen K.O. schlägt. Vielleicht, ich glaube sogar schon in der dritten Runde oder so. Er weiß aber nicht, dass er den Typ wirklich totgeprügelt hat. Das checkt er dann erst später. Das sagt ihm dann Esmeralda im Taxi.
Ja, hätte Floyd mal seine Handschuhe zugebunden, ne?
Genau, das sagt er. Hätte lieber mal seine Handschuhe zugebunden. Nee, er bescheißt Marcellus Wallace, indem er sich halt nicht an den Deal hält, obwohl er schon die Kohle dafür eingesackt hat. Und will sich dann aus der Stadt verpissen. Allerdings kommt dann, wie gesagt, eskaliert dann die Situation, als er gerade schon auf dem Weg woanders hin ist und er Butch dann zufällig auf der Straße begegnet. Und die beiden geraten dann in diese Situation in dem Keller, in diesem Pawnshop oder so ist das, glaube ich, mit Zed und...
Mit Zed, ja.
Ja, genau.
Der Film, der strotzt einfach auch so vor Szenen. Das ist... krass, die habe ich jetzt auch schon wieder, man freut sich aber drauf hin, ne? Man fiebert drauf hin, man weiß, ach krass, es kommt noch die Szene mit Zed und Hinkebein und so, ne?
Der Gimp, ey. Ja, hast du mir das nicht sogar neulich erzählt, dass du, als du den Film das erste Mal gesehen hast, so, was sind diese komischen roten Bälle da und so? Warst ja. du das?
Ich war auf jeden Fall noch nicht im geschlechtsfähigen Alter, um zu wissen, wofür das gut sein soll, ne? Ist ja klar.
Ja, der Gimp da mit seinem Ganzkörperleder-Sexanzug da. Nee, und das ist, finde ich, interessant, weil, wie gesagt, im einen Moment bescheißt Butch Marcellus Wallace, aber dann wiederum schafft er es ja, sich aus diesem Keller zu befreien und schlägt den Gimp K.O., der hängt dann einfach so in diesem Seil, das ist auch geil. Und er ist dann schon kurz davor, sich zu verpissen, aber er hört dann, wie Marcellus Wallace gerade von diesen beiden Typen da wortwörtlich gefickt wird. Und dann dreht er nochmal um. Und das ist interessant, weil er weiß, er begibt sich wieder ins Netz der Spinne zurück. Aber das ist ja so eine Tugend. Wir lernen Figuren immer erst wirklich dann kennen, wenn sie in eine Situation geraten, in der sie unter Druck sind. So. Und da entscheidet er sich dann, okay, ich habe zwar Marcellus Wallace beschissen und er will mich umbringen, aber ich lasse ihn jetzt nicht da unten im Stich und überlasse ihn diesen beiden kranken Perversen da. Und das ist auch das, was ihm schlussendlich das Leben retten wird, weil danach sagt Marcellus Wallace, okay, ja, du hast mich beschissen, aber jetzt hast du mir auch irgendwie quasi das Leben gerettet. Du kannst dich jetzt aus der Stadt verpissen.
Darauf hofft er aber auch ein bisschen. Das sind beides, es ist beides. Das, was du gerade gesagt hast, und er hofft auch drauf, dann quitt zu sein. Sonst wird er ihn das ja auch nicht fragen direkt. Und er weiß, diese zwei, Zed und die Spinne, hat zwei Fliegen gefangen, ne? ich nenne ihn jetzt mal die Spinne, das sind verdammte Loser. Also das Bruce Willis, Butch, der weiß so genau, dass er die platt machen kann. Also mit der Selbstsicherheit tritt er da auf und geht da auch runter mit einem verdammten Katana, weißt du so. Und ja, hier ja auch schon das Foreshadowing auf das, was später kommt bei Tarantino, ne? So geil, diese kleine Mini-Fahrt auf das Schwert zu, so, ne? Das ist schon sehr episch inszeniert, dieser Moment tatsächlich. Also es ist schon eine Referenz auf das spätere, eine Selbstreferenz auf das spätere Werk von Tarantino irgendwo, ne? Das ist, als hätte er es gewusst einfach, ne? Als hätte er es gewusst, ja.
Ja, nicht nur dieses Hattori Hanzo-Schwert, das er sich dann greift, sondern auch schon die Geschichte, wie Mia Wallace, gespielt von Uma Thurman, über diesen Piloten erzählt, der nichts geworden ist. Da erzählt sie ja von so ein paar mordenden Frauen. Das ist doch, das ist doch auch schon eine Anspielung auf diese Frauen-Gang aus Kill Bill. Das war nochmal so eine Gang von Frauen, ne?
Ja. Aber alle mit so Schlangencodenamen. Aber nee, es waren nicht. Ja, aber es waren nicht nur Frauen. Nee, da gehörte ja auch Bill dazu und sein Bruder und Daryl Hannah und heute weiß ich jetzt nicht mehr und Uma, also
ja,
Michael Madsen und Bill gehörten auch dazu, ja.
Ja, aber wie gesagt, es waren auch schon viele Frauen. Also du hattest Kiddo, die Braut, dann hast du Daryl Hannah, wie du schon gesagt hast, dann hast du diese eine, ist das eine Japanerin, Chinesin?
Ach, stimmt, doch,
die,
Lucy Liu.
Genau, sie und wie heißt denn die Mutter, die mit der sie sich diesen übelst geilen Kampf im Wohnzimmer liefert? Copper oder so.
Ja, Copperhead.
Copperhead, ja. Das sind alles schon so Anspielungen auf das. Und ich glaube auch tatsächlich, dass Quentin Tarantino und Uma Thurman am Set von Pulp Fiction schon die Idee für Kill Bill entwickelt haben zusammen so. Ja, das haben sie dann ein paar Jahre später dann umgesetzt.
Vivica A. Fox natürlich, ne?
Vivica A. Fox.
Vivica.
Ja. Und dann ist es ja auch so, ne, also da bin ich neulich nochmal drüber gestolpert, als ich für unsere, war es die letzte, vorletzte, ich glaube die letzte Episode recherchiert habe. Pulp Fiction, ey, das war ja gefühlt so eins der geilsten Filmjahre ever, ne? Du hattest, wenn du dir mal anguckst, wer da alles für die Oscars nominiert war, ne? Pulp Fiction, der König der Löwen, glaube ich sogar, Forrest Gump, vielleicht auch Shawshank Redemption, so, das war so, also diese Phase, das war so geil, ey. Und da ist es ja auch zu so einem kleinen Eklat gekommen, ne? Weil Pulp Fiction hat ja die Goldene Palme gewonnen, aber ich weiß jetzt nicht, ob es für den besten Film war oder für das beste Drehbuch.
Kannst schnell mal nachchecken,
ja.
Aber erzähl ruhig weiter.
Ja, jedenfalls Tarantino und der gesamte Cast stehen da auf der Bühne in Frankreich in Cannes, ne, und nehmen diesen Preis entgegen. Und es ist ein unheimliches Raunen im Publikum, ne, und einer der Besucher da rastet völlig aus, ey, wie das denn sein kann, dass so ein Schund-Drecksfilm eine goldene Palme gewinnt und Tarantino bringt einfach nur so diesen geilen Move und zeigt ihm so den Mittelfinger, ey. Das ist richtig geil, ey.
Nee, der hat richtig regulär die Goldene Palme gewonnen im Hauptwettbewerb. Großer Preis der Jury war nochmal ein anderer Film, Leben und die Sonne, die uns täuscht. Aber das ist ja das große Mysterium, ne, was den Film umgibt, ist natürlich das unbekannte MacGuffin im Koffer. Ist es das, was ich denke?
Das wollte ich dich auch fragen. Was glaubst du, ist in dem Koffer drin?
Ja, die Goldene Palme. Ja, oder ein Oscar.
Das war ein Foreshadowing auf die Goldene Palme.
Ja. Also ich bin der Meinung, das ist eine Anspielung auf die Preise, die der Film abräumen wird.
Also tatsächlich, du hast wahrscheinlich auch schon diese Behind-the-Scenes-Fotos gesehen. Eigentlich war da ja wirklich nur so eine richtig gelb leuchtende Glühbirne drin, so eine fette. Und darüber hinaus gibt es dann noch und nöcher Fantheorien, was da irgendwie drin war. Manche Leute wollen zum Beispiel glauben, dass da so eine Art allmächtiges Schutzschild drin war und dass die beiden nur deshalb überlebt haben, weil sie da schon den Koffer hatten und dass der Koffer sie geschützt hätte und so.
Die Seele von Marcellus Wallace. Das würde die. Ja, das erklärt ja die Narbe in seinem Nacken. Er hat ja die ganze Zeit dieses Pflaster da im Nacken, worüber ihm die Seele rausgesaugt wurde. Ja.
Okay, also.
Schon was. Ich meine, da sind wir wieder beim Spirituellen, ne? Und beim Übernatürlichen. Ich meine, hier deutet er das ja auch nur an, sage ich mal, ne? Aber die Welt von Tarantino, das Tarantino-Verse, was du ja eben auch angesprochen hast, das ist schon ein bisschen fantastischer gestrickt. Das hat so ein bisschen das ein oder andere übernatürliche Element mit drin, würde ich sagen. Kill Bill treibt es ja schon auf die Spitze dann auch, ne? Wenn wir davon ausgehen, dass das auch in derselben Welt spielt, so, ne? Und da meine ich eher so die Kampfchoreografien und diese ganze überstilisierten Gewaltdarstellungen auch, ne? Und die übermenschlichen Fähigkeiten, die natürlich, ne? Es gibt diese ganzen Querverweise, sage ich mal, ne? Auf Superhero, Hero-Tum.
Ja. Kill Bill ist ja auch deshalb so überspitzt und überzeichnet, weil es quasi der Film im Film ist. Also Tarantino, das Tarantino-Verse hat ja so zwei Ebenen. Er hat ja zumindest selber mal erzählt und er sagt so, also ein Vincent Vega könnte ins Kino gehen und sich Kill Bill angucken. So, weil Kill Bill ist der Film in seinem Universe. Mhm. Deswegen ist der Film so ein bisschen überzeichnet und die Gesetze der Physik werden da nicht immer genau so beachtet und so, ja. Aber auch, also komischerweise hat auch der Film trotzdem wieder Querverweise auf die anderen Werke Tarantinos. Nicht, dass da wahrscheinlich auch, also nicht nur, dass da wahrscheinlich auch Red Apple und so ein Kram geraucht wird, sondern auch die Braut wird im zweiten Teil, den du ja unlängst gesehen hast, in so einem Grab verbuddelt, wo Schulz draufsteht. Und das ist natürlich derselbe Nachname wie von Docking Schulz in Django Unchained. Aber Django Unchained ist mir dann eher schon wieder zu realistisch, als dass ich glauben würde, dass der auch in diesem Film im Film auf dieser Base unterwegs ist. Aber gut, da können wir jetzt noch und nöcher drüber spekulieren, welche Filme da jetzt wo reingehören. Aber jedenfalls gibt es, wie gesagt, im Tarantino-Verse so zwei Ebenen. Ja. Aber ohne Scheiß, ist es nicht unfassbar, dass in den 90ern Reservoir Dogs und Pulp Fiction so als Indie, also als Arthouse-Indie-Filme galten so? Und heutzutage sagt dir so gefühlt jeder Filmstudent so, ja, mein Lieblingsfilm ist natürlich Pulp Fiction so. Also der Film ist ja schon längstens größer geworden als er selbst so, ne?
Als ich den Film noch nicht gesehen habe, das habe ich dir eben ja auch erzählt, ne, ich kannte einfach super viele ikonische Einzelszenen aus dem Film. Einzelne Screenshots, einzelne, die Ikonografie einfach, ne? Also sei es jetzt Uma Thurman, sei es Vincent Vega und Jules Winfield, wie sie ihre Waffen gezogen. Also das Poster, das hing früher ja auch gefühlt in jedem dritten Zimmer so, ne? Und die Tanzsequenz, genau, dann natürlich auch das mit dem Gimp und ja. Aber genau, bevor ich es vergesse, was ist denn dein Lieblings-Tarantino-Film?
Boah, das ist sau schwer. Also ich liebe Pulp Fiction über alles, aber ich liebe auch Inglourious Basterds über alles, ey. Weil, also die Eröffnungsszene von Inglourious Basterds, ey, die ist meiner Meinung nach eine der besten Szenen, die je geschrieben wurden, so allein vom Dialog her und von der Dynamik und so, das ist der Wahnsinn. Deswegen, also, ja, also vielleicht immer noch Pulp Fiction, aber Inglourious Basterds ist auch super weit oben auf der Liste. Vielleicht sollten wir mal so ein Tarantino-Ranking machen, aber eigentlich habe ich da zu viel Respekt vor gerade noch. Welcher ist denn deiner?
Ja, ich habe ja gesagt, Pulp Fiction schon eigentlich, ja, Pulp Fiction. Inglourious Basterds, ja, der ist halt schon zu gut irgendwie. Da hat sich Tarantino tatsächlich selbst übertroffen, ja, aber auf so cineastisch und auch geschrieben, gecastet, inszeniert, also wirklich auf, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass der außer Konkurrenz läuft, weil der würde bei mir im Ranking auch auftauchen. Aber ja, eigentlich eher dahinter schon, ne? Hinter Pulp Fiction und auch hinter Hateful Eight, weil als ich Hateful Eight gesehen habe, habe ich auch gleich gesagt, krass, ich glaube, ich finde den, das ist mein zweitliebster Tarantino. Den mochte ich nämlich so gerne, auch weil Sam Jackson da eine große Rolle hatte und so. Und ja, ich hätte es halt einfach nicht für möglich gehalten, dass dieser Film so gut funktioniert, wie er dann halt dasteht, ne? Und auch eben dann mit diesem Twist am Ende, dass wir dann wieder zurückgehen und Channing Tatum auftaucht und so weiter. Ups, falls ihn noch der eine oder andere noch nicht gesehen hat. Aber ja, muss ich sagen, der hat mich schon echt für dieses Kammerspiel. Aber gut, das jetzt mal nebenbei, es soll nicht um Hateful Eight. Also, Pulp Fiction 2, wann?
Das wird so der letzte Film von ihm, ne? Pulp Fiction 2. Nee, also ganz ehrlich, Leute, was...
Könnte eigentlich gehen. Also warum nicht, oder? Wenn Sequel, dann irgendwie zu Pulp Fiction, oder?
Ich dachte ja immer, er bringt irgendwann nochmal Kill Bill 3. Ja. Weil die Braut fordert ja die Tochter der einen Tante da auf, ja. Wenn du das hier alles nicht überwunden hast, dann komme ich in, keine Ahnung, 12 ja. Jahren oder so suchen. Ja. Hätte sie ja nicht machen können. Aber gut, was sollen wir sagen? Also ganz ehrlich... wir haben noch nicht mal über den Soundtrack geredet, ey, der ist natürlich auch iconic as fuck. Die Dialoge sind der absolute Wahnsinn, der Cast ist mega geil. Die Erzählstruktur, natürlich ist das wahrscheinlich auch vorher schon mal so im Film gemacht worden, aber Tarantino hat das so richtig Fame gemacht, einfach dieses nicht chronologische Erzählen. Der Film ist von vorne bis hinten voll mit Zitaten, ey. Also, keine Ahnung, gefühlt 30, 40 Lines, die einfach nur mega geil sind.
In jeder Szene ist eigentlich ein erinnerungswürdiger Text, eine erinnerungswürdige Textpassage, ja. Marvin hat übrigens auch einen guten Job gemacht.
Ja, Marvin war auch geil, ja. Ja, Mr. Wolf, ey, auf den bin ich auch noch gar nicht zu sprechen gekommen. Harvey Keitel auch in diesem Film wieder ultra, ultra iconic und charismatisch und geil. Ich liebe alles an dem Film, sogar den Cameo von Tarantino, wo er früher mal Leute gesagt haben, er sei eher so ein okayer Schauspieler. Aber in diesem Film war er dezent und zurückhaltend genug, dass es noch geil war. So. Falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, was ich fast gar nicht glauben kann, dann holt das auf jeden Fall nach. Der Film hat Filmgeschichte geschrieben, der Film hat Popkulturgeschichte geschrieben, der Film ist... Also die letzte Top 10, die ich aufgestellt habe, da ist er auf jeden Fall dabei. Bei dir war er, glaube ich, auch dabei. Das völlig verdient. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich den Film endlich mal im Kino schauen konnte. Selbst wenn da wieder so eine Person war, die mir ultra auf den Sack ging, ey. Ich glaube, es gibt Leute, die haben nichts Besseres zu tun, als sich vor dem Kinogang zu überlegen, wie kann ich die Leute da möglichst geil abfacken. Und wenn es schon in so einem Kino ist, wie in der Filmbühne Bad Nauheim, wo es keine Nachos gibt und kein Popcorn, das heißt, so dieses Geraschel von den Tüten fällt schon weg. Dann setzt sich eine Person hinter dich, die so einen scheiß kleinen Mini-Ventilator dabei hat, weil es heute echt heiß war. Und das Ding surrt die ganze Zeit im Hintergrund. Es war ohne Scheiß, als hätte jemand hinter dir gestanden und sich 45 Minuten lang mit so einer elektrischen Zahnbürste das Maul geschrubbt, ey. Ich habe so oft überlegt, ob ich dir sagen soll, dass die endlich mal die Schnauze halten soll mit diesem scheiß kleinen Ventilator. Aber irgendwann hat es dann zum Glück von alleine aufgehört, ey.
Also merkt euch keine Mini-Ventilatoren im Kinosaal, bitte.
Ja, please don't. So, wie gesagt, ich glaube, ich habe jetzt genug der Lobeshymnen über Pulp Fiction verloren. Es ist im Internet wahrscheinlich schon alles gesagt worden, was es über diesen Film zu sagen gibt. Er ist iconic as fuck. Wie gesagt, ich habe den gefühlt zum 10. Mal gesehen und ich werde ihn wahrscheinlich noch 100 Mal sehen. Und damit würde ich schon fast zum Schlusswort läuten und das gerne dem Matze überlassen.
In der Nacht des Kampfes wirst du vielleicht einen leichten Stich spüren. Das ist der Stolz, der dich ärgert. Scheiß auf den Stolz.